Evangelium durchliest, der merkt schnell, dass Jesus sich als Gesandter vom Vater verstanden hat. Er hat ja ganz viele Male von dieser Beziehung gesprochen und hat auch immer davon geredet, dass er als gehorsamer Beauftragter, als Gesandter, als Apostel, als Missionar, lateinisch Gesandter, unterwegs ist mit einem klaren Auftrag, einem klaren Ziel, mit einer Zielgruppe, die er erreichen wollte, und mit einem ganz bestimmten Zeitrahmen, den er erfüllt hat. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, sagt der Galater 4. Und Jesus selber war ja die Botschaft. Jesus war eigentlich das Evangelium selbst, denn im Englischen sagt man, the messenger is the message. Was man selber darstellt, das gibt dem, was man sagt, was man möchte, das andere hören, verstehen, noch Wirkungskraft. Und um das soll es auch jetzt in dieser kurzen Botschaft gehen. Jesus ging ja zuerst einmal auf seine eigenen Leute zu, wie es auch in der Apostelgeschichte vorgegeben ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an die Ende der Erde. Und damit wollte Gott dann auch klar machen, dass Mission eben nicht nur an die Enden der Welt, sondern erst einmal in Jerusalem, eigenen Stadtteil, in der eigenen Region, im eigenen Ländle anfängt. Und für Jesus waren das zunächst einmal die Juden, aber er hat von vornherein die Fremden, die Xenoi, Xenos, der Fremde, Xenophobie, Fremdenhass, Fremdenfurcht, Ausländerfeindlichkeit, wie es heute übersetzt wird, Xenophobie, hat er von vornherein ausgeschaltet, weil er nicht national gedacht hat, nicht exklusiv, nur wir Juden, nur wir Deutschen, sondern er hat von vornherein sich auf die Fremden, auf die Xenoi, die Ausgegrenzten, die Ausgeschlossenen, die Ausgeschiedenen, ist auf sie eingegangen, hat sie eingeladen und hat eben inklusiv gehandelt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch heute noch so sehen. Jesus hat sich nicht geändert. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und seine Leute, wir als Nachfolger Jesu, wir sollten genauso inklusiv und international denken und überkulturell oder kulturübergreifend denken und denken lernen, handeln und handeln lernen. Denn gute Worte, wahre Worte ohne gute Werke bleiben weitgehend ohne Wirkung. Und bei Jesus ist jeder eingeladen. Bei Jesus darf jeder kommen, egal welchen religiösen Hintergrund er oder sie hat. Denn das sind ja alles nur äußere Zeichen, ob am Hals ein Kreuzler hängt oder an der Wand oder auf der Haut, wie bei ägyptischen Christen, wo sie da eintätowiert sind, oder ob man ein Kopftuch trägt oder auch nicht. Das sind äußere Erkennungszeichen von gewissen Subkulturen. Die inneren Zustände des Menschen verraten sie nicht. Aber die Bibel sagt und Jesus sagt uns, dass alle Menschen innerlich gottfremd geworden sind. Dass alle Menschen Bedürftige und Kranke sind und der Heilung von Gott bedürfen. Sie sind weg, fremd der Gegenwart Gottes gegenüber und müssen wieder neu integriert werden. Und deswegen sind wir nach dem biblischen Verständnis, bevor wir Jesus persönlich kennenlernen und durch Jesus seinen Vater, sind wir Fremde, sind wir Xenoi Gott gegenüber. Und darum sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir alle. Jesus Christus ist das Lamm der Welt, nicht nur das Lamm Gottes für Israel, für die Juden damals gewesen, sondern das Lamm der Welt. Und das ist, was wir als Nachfolger von Jesus auch ein Stück weit ausleben sollen, einladend werden, dass unsere Gemeinden, unsere Häuser, unser persönliches Leben einladend und einfühlsam eine Heimat anbieten, ein Betriebsklima, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, da wird man erst einmal angenommen. Ich kann mit meiner Mühseligkeit, mit meinen Lasten, mit meinen Lastern, mit meinen Sünden kommen, denn dort gibt es Leute, die wissen, dass sie auch selbst mühselig und beladen sind, die aber auch wissen, wo sie eben, wie wir es gesungen haben, diese Lasten und Laster ablegen können. Leider sind wir in Deutschland, so habe ich den Eindruck, durch diesen materiellen Wohlstand und so vieles um uns herum, so stark geprägt worden, dass wir die geistlichen und seelischen Nöte von uns Menschen und Mitmenschen oft gar nicht mehr so sehen. Und das ist schade, vor allem, weil es eben um uns herum so viele gibt, die woanders, eben nicht mehr in Hauskreisen oder Gemeinden oder in den Kirchen, die Lösung ihrer Probleme suchen, sondern irgendwo in anderen Ideologien und bei anderen spirituellen Wegen, die aber oft nur leere und oft laute und sehr attraktive, aber leere Angebote sind und die Menschen am Schluss noch mehr belasten als sonst. Wir sind Botschafter Christi. An Jesus Stadt sind wir Botschafter. Das heißt, wir sind autorisiert mit einem Sendungsauftrag, einem Bewusstsein, das in unserem Leben vorhanden sein sollte, auf andere zuzugehen. Wir sind nicht dazu autorisiert, auf unser theologisches Steckenpferd zu steigen und mit der Lanze in der Hand, mit der theologischen Spitzenlanze, unser Lieblingssteckenpferd, andere Christen und Nachfolger vom Sattel zu heben. Das ist nicht das, was wir tun sollten mit unseren Worten oder auch mit unseren Werken. Gott sei Dank gibt es viele Gemeinden, wo noch die Worte des Lebens und der Wahrheit zu hören sind, Worte der Ermutigung, aber es ist auch sehr viel leeres Geschwätz da, viel zu lange Gebete, viel zu üble Nachrede und Gerüchte. Und die belasten uns und belasten auch die Menschen um uns herum, die mitkriegen, dass wir uns eigentlich manchmal im Kleinkrieg befinden und statt Botschafter an Jesus zu sein, ein offener Brief für die Welt, sind wir eher eine abstoßende Gruppe. Und das ist schade, dass wir da die Wirkungskraft verloren haben. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir Worte, gute Worte der Wahrheit von guten Werken, die Jesus verherrlichen, getrennt haben. Gute Werke, die auch von einem gütigen Wesen kommen, von einem Naturell, einem Charakter, der die Güte Gottes, die Gutheit Gottes widerspiegelt. Wahre, gute Worte wirken einfach überzeugender, wenn sie durch authentisches Christsein gelebt werden. Und das geschieht immer und nur mit einem gütigen Wesen der Demut und guten Werken der Liebe. Da geschieht der Wille Gottes. Da wird das Vaterunser eigentlich erfüllt. Ich befinde mich jetzt schon über 40 Jahre in dem sogenannten vollzeitlichen Dienst. Es gibt ja gar keinen Teilzeitdienst als Christen. Wir sind alle Vollzeitler. Und ich muss feststellen, dass ich weiterhin auch als mühseliger und beladener unterwegs bin. Ich kämpfe weiterhin mit irgendwelchen Dingen, die schon längst hätten vorbeigehen müssen sollen. Ich bin immer noch unfreundlich zu meiner Frau, ab und zu zumindest. Ich bin immer noch ungeduldig Menschen gegenüber. Ich kämpfe immer noch innerlich mit Sünden, die eigentlich schon längst hätten überwunden werden sollen. Und ich sehe mich weiterhin als mühseliger und beladener. Aber ich weiß, wo ich natürlich auch diese Lasten abladen kann und lernender werde, jünger werde. Das Wort jünger ist so schlechte Übersetzung. Steht eigentlich da lernender. Macht sie zu Lernenden von mir, sagt Jesus. Macht sie zu Jüngern. Und Jesus sagt an dieser Stelle der Mühseligkeit und des Lastenabnehmens, dass wir von ihm lernen sollen. Er ist sanftmütig, demütig. Und dort können wir mit unserer Sündenlast zu ihm kommen. Und wenn das nicht meine Erfahrung wäre, aufgrund der Wahrheiten, dass Jesus wirklich am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und wirklich von den Toten auferstanden wäre, wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich die letzten 40 Jahre und auch einige von euch noch viel länger für umsonst gelebt. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann haben wir kein Evangelium, dann gibt es auch keinen Auftrag. Dann machen wir uns auch heute Morgen was vor, dann sollten wir schon längst auf den Fahrrädern sein und irgendwo durch den Wald kurven, denn dann machen wir hier uns nur was vor, wenn Jesus nicht wirklich der Auferstandene ist und so anders ist wie alle anderen Propheten und Menschen, die beanspruchen, etwas Besonderes zu sein. Ich habe mit 62 Jahren jetzt schon vieles erleben können. Auch erlebt, wie meine eigenen Freunde und Bekannten mittlerweile diese Erde verlassen haben. Bruno, von dem Esther vorhin geredet hat, der mich damals zu Jesus geführt hat, hat mit 58 Jahren als Pfarrer ganz aktiv in der Badischen Landeskirche mit einer Gottesdienstgemeinde von über 200 Leuten in einem kleinen Dorf immer evangelistisch gelebt. Kam nach Hause von einem abendlichen Besuch ins Pfarrhaus, seine Frau war oben, sie hört unten einen Knall und weiß nicht, ist es jetzt jemand, der eingebrochen ist oder was ist passiert. Sie finden den Mann, den Vater in der Diensttoilette unten tot. Herzinfarkt. Weg. Kerngesund gewesen. Er hatte seine Predigt, seine Beerdigung schon lange vorbereitet, zu der über 1000 Leute kamen. Und hat noch in der Predigt, die am Grab gelesen wurde, evangelistisch auf Jesus hingewiesen. Weil er weiß, es gibt Hoffnung. Und auch ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Jahre habe, ein paar Jährchen, ein paar Tage, ein paar Monate. Wichtig ist, dass wir das Wichtigste im Zentrum behalten. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Alle anderen Dinge schreibe ich mittlerweile mit Bleistift und Radiergummi. Diese theologischen Steckenpferde, meine Überzeugung, wie Gemeindeleiterschaft aussehen sollte, die Art und Weise, wie wir uns vielleicht in einem Gottesdienst verhalten sollten, wie man jetzt methodisch vorgeht, um Menschen mit Jesus zu erreichen, die Rolle der Männer, der Frauen, mein christlicher Lebensstil, all das schreibe ich mittlerweile mit Bleistift und Radiergummi, weil es um das wirklich nicht so sehr geht, was ich mir habe einprägen lassen, was ich mit Marker, mit Permanentstift schreibe, sind die Grundwahrheiten des Evangeliums. Jesus Christus, gestorben für unsere Sünden, auferstanden von den Toten, kommt wieder und bis dahin darf ich für ihn wirken. Und dennoch muss ich sagen, viele um uns herum schütteln mit den Köpfen, wenn sie Kirche sehen, Kirche hören, Christen sehen und fragen sich, ist das etwas Anziehendes, wenn ich dieses pharisäische oder auch dieses werteschwache Gebilde, was man Kirche, Gemeinde, Institution und so weiter nennt, sehen. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns unvollkommene Menschen. Und ich mag die Übersetzung von Martin Luther, wenn er sagt, dass alles Stückwerk ist. Ich habe da keine englische Übersetzung dafür gefunden. Stückwerk. Es ist nie komplett, nie vollkommen. Und im 1. Korinther 13, da redet er ja in dem Kapitel der Liebe, dass unsere Werke Stückwerk sind, unser Leben auch ein Stückwerk ist. Aber wir dürfen uns trotzdem aufmachen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wie können wir das tun? Wie können wir Christus schmackhaft machen und sie zum Licht bringen? Der Heinz hat es in seinen Gebeten schon erwähnt, ohne dass er wusste, dass ich darüber predige. Es geht um Salz und Licht zu sein. Der Missionsbefehl ist uns ja allen bekannt. An den Enden der vier Evangelien und im ersten Kapitel der Apostelgeschichte redet Jesus von dem sogenannten Missionsbefehl. Den gibt es als Terminologie, als Wort eigentlich gar nicht, der Missionsbefehl. Aber Jesus hat, denke ich, schon missionarisch am Anfang der Evangelien auf den Auftrag hingewiesen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Kann es sein, dass wir als Salz der Erde unsere Würzkraft verloren haben oder dass wir uns zu sehr lagern irgendwo in einem Salzbergwerk, wo man dann schön gekühlt lagert oder vielleicht irgendwo auf einem Regal oder im Salzstreuer schön bleibt und sich dann vielleicht eher gegenseitig die Suppe versalzt oder das Salz auf offene Wunden der verletzten Gemeindemitglieder, der Geschwister, der Mitmenschen streut? Oder sehen wir, dass wir als Salzkorn den Auftrag haben, Würzkraft zu sein, aufzugehen in einem salzlosen Umfeld und zu wirken? Und ich glaube, das ist, was Gott von uns erwartet, dass wir aufgehen durch gute Worte, gute Werke, ein gutes Wesen, damit wir eine gute Auswirkung haben. Puzzleteile sein dürfen im Leben von anderen Menschen. Ein zweites missionarisches Bild ist das des, von dem Licht der Welt. Und wir sollen ja nicht nur würzen, salzen, wir sollen leuchten. Licht hat nur eine gute Funktion, wenn es leuchtet. Und die Stadt, die auf einem Berg liegt, darf nicht und kann nicht verborgen bleiben. Das ist auch der Fall, wenn in Kabul dann doch wieder mal abends Strom da ist und diese Häuser, die ihr vorhin auf den Bildern gesehen habt, dann Strom haben. Das sieht wunderschön aus. Die kann nicht verborgen sein, diese Stadt. Und so sollen wir als Gemeinde, als christliche Kultur eigentlich auch noch leuchten in der Öffentlichkeit und Licht sein, Wärme abgeben. Eine Stadt war ja ein Zufluchtsort. Wenn Leute unterwegs waren, gereist sind, dann war es oft so, dass sie sich danach gesehnt haben, jetzt noch vor Einbruch der Dunkelheit oder spätestens kurz danach, wenn die Lichter zu sehen waren, dorthin zu kommen. Denn es war ja gefährlich da draußen. Und der gute Samariter, von dem wir in Lukas Kapitel 11 lesen, der war eigentlich auch einer, der sich in Gefahr begeben hat. Denn unterwegs zu sein, zu reisen, war damals nicht wie heute, wo man nachts um 3 noch auf den Straßen fahren kann. Bei uns ist abends um 8 Uhr in Kabul zappeduster. Da ist nur noch in ganz wenigen Plätzen irgendwo was los. Dann bleibt man zu Hause, denn es ist einfach zu gefährlich, rauszugehen. Aber dann trotzdem die Türen der Stadt, die Türen der Gemeinde, die Türen unserer Häuser aufzumachen und vielleicht doch hinauszugehen und die Verirrten, die Verlorenen, die Verletzten, die Verwundeten zu holen, damit sie in der Stadt Zuflucht und Heimat finden. Das ist Teil des Auftrags, Licht der Welt zu sein. Jesus spricht auch davon, dass wir wie eine Lampe leuchten sollen. Und das bezieht sich auf die Ölfunzel. Also du und ich, wir sind Ölfunzeln. Ja? Die dürfen auch mal riechen, die sind nicht so angenehm zu sehen. Aber du und ich, wir sind Ölfunzeln, die aber nicht unter dem Stuhl, unter dem Korb, unter dem Scheffel, wie es Luther sagt, stehen sollen, sondern die auf dem lampenden Ölfunzelstand etwas höher leuchten sollen, damit in den vier Wänden Licht kommt. Wir als Christen sind aufgerufen, auch in unseren eigenen vier Wänden, in der Familie Licht zu sein, unsere Häuser zu öffnen, gastfreundlich zu sein. Denn gastfreundlich ist genau das, was das Gegenteil von Xenophobie ist. Xenophobie, Angst, Furcht vor dem Fremden. Xenophilia, Philia, die Liebe, die Freundschaft. Xenophilia, die Liebe zu den Fremden, ist das, was Luther mit gastfreundlich übersetzt. Da geht es nicht darum, nur sich gegenseitig einzuladen, sondern die Fremden einzuladen, die Außenstehenden, die, die fern vom Evangelium sind, ob sie deutsch sind oder Migrantenhintergrund haben, das ist dann zweitrangig. Aber in unserem privaten Leben soll unsere Ölfunzel leuchten und darf leuchten, damit wir Menschen mit der Wärme und der Liebe Gottes berühren. Wir verstecken uns leider in unseren vier eigenen Wänden oft hinter einem anderen Licht. Das leuchtet dann von der fancy Computer-Handy-Bildwand. Und zu viel von dem, was da oft geistlich tödliche Strahlen sind, beeinflussen uns. Statt dass wir mit unserem Licht, das Gott uns gibt, das Öl, das in unserem Leben hineingegossen wird durch den guten Heiligen Geist, dass das Auswirkungen hat, anziehend ist. Jesus endet diesen kurzen Abschnitt, wo er vom Licht der Welt und Salz der Erde spricht, mit einem Vers in Matthäus 5, Vers 16, wer es nachlesen möchte. Darum lasst euer Licht so leuchten vor den Menschen, so leuchten vor den Menschen, damit sie was? Damit sie eure guten Werke sehen. Nichts damit Werke verstecken, nichts damit gute Werke hinterm Busch halten, nichts da. Wir sollen leuchten, wir sollen unsere guten Werke sehen lassen, nicht damit wir uns rühmen können, nicht damit wir meinen, wir können unsere Erlösung, unsere Errettung durch gute Werke bewirken. Nein, damit, und da ist der Schlussstrich der Weltmission zu finden, damit Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Lobpreis Gottes, die Ehre Gottes ist immer und muss immer das Ziel unseres Lebens sein, auch der Weltmission. Egal, ob sie hier geschieht oder irgendwo weit, weit weg von hier in schwierigen Gebieten. Es geht immer darum, dass Gott mit unserem Leben, mit unserer kleinen Ölfunzel, mit unserem Salzkorn, das wir repräsentieren, gepriesen wird. Welche guten Werke wirst du diese Woche tun? Planst du gute Werke? Es gibt viele spontane gute Werke, wenn man etwas sieht und man möchte dann gleich helfen. Es gibt auch geplante gute Werke. Beides ist wichtig, damit die Fremden vom Evangelium, die Ausgeschlossenen, spüren und schmecken, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wie gütig der Herr ist, dass wir einen guten Gott haben, der im Namen Jesu zu uns gekommen ist, in Jesus. Dass wir sie mit guten Werken und mit guten Worten segnen. Übrigens können wir da draußen sehr viel für die Menschen beten. Sie lassen sich gerne für sich beten. Wir können nicht jetzt offen vom Kreuz reden, aber wir können beten für sie. Sie lassen sich gerne immer wieder umbeten, im Einzelnen oder auch in einer kleinen Gruppe. Und so wünschen wir euch, wünschen wir uns, dass ihr eure Wirkungszeit noch gut ausnutzt. Denn Jesus sagt, es kommt die Nacht, wo niemand mehr werkeln kann. Ich wünsche euch und ich möchte euch ermutigen, weiter zu werkeln. Gute Werke, mit guten Worten der Wahrheit, mit einem gütigen Wesen, einem fröhlichen Wesen, weil wir Jesus den Auferstandenen kennen, in eurer Umgebung, hier in Ludwigsburg und Umgebung, weiter zu vermitteln, damit andere Menschen um uns herum etwas verspüren von diesem neuen Leben, das es in Jesus gibt. Dass andere Himmelsbürger werden, mit hinein adoptiert werden ins Reich Gottes. Und dann werden wir vielleicht eines Tages zurückschauen und sagen, weil ich damals diese gute Sache und dieses gute Wort weitergegeben habe, ist dieser Mensch schlussendlich auch ins Reich Gottes gekommen. Deswegen, ich wünsche euch als Ölfunzeln und mir und meiner Frau als kleines Licht der Welt, dass wir weiterhin Lichtspender sind, kraftvolles, würziges Salz, damit unser kleines Leben doch eine große Wirkung auf andere hat. Amen.